Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis sind erneut offen zutage getreten. Bundespräsident Steinmeier sagte im ZDF, was in der Türkei geschehe, könne man nicht hinnehmen. Zugleich begrüßte er einen zweisprachigen, offenen Brief von Außenminister Gabriel, der in der Bild-Zeitung veröffentlicht worden war. Darin warb Gabriel um Verständnis für den schärferen Kurs der Bundesregierung.
Eigentlich möchte Özcan Mutlu Straßenwahlkampf im Wedding machen. Doch bei den hitzigen Gesprächen im Berliner Kiez wird er mitunter eher als Streitschlichter gebraucht. Als türkeistämmiger Bundestagsabgeordneter sitzt er zwischen allen Stühlen. Er erlebt heftige Anfeindungen, weil er sich öffentlich für die Menschenrechte in der Türkei einsetzt. Zugleich aber warnt er davor, die Erdogan-Anhänger auszugrenzen.
Dieser direkte Kontakt, diese direkten Gespräche sind sehr, sehr wichtig, weil diese Menschen jahrzehntelang von der Politik, von der hiesigen Politik einfach ignoriert worden sind. Deshalb fällt es ja einem Herrn Erdogan so leicht, die Menschen in seine Fänge zu bekommen, weil er ihnen das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind.
Dass die türkeistämmige Bevölkerung auch für die Bundesregierung wichtig ist, macht der Außenminister deutlich. Auf Deutsch und auf Türkisch wirbt Gabriel um Verständnis für den neuen, härteren Kurs gegenüber der Regierung in Ankara. Gerade deshalb aber gelte, gleichgültig wie schwierig die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, bleibt für uns klar, Sie, die türkischstämmigen Menschen in Deutschland, gehören zu uns, ob mit oder ohne deutschen Pass. Der Bundespräsident unterstützt die Regierung, Erdogan schneide das Land auf sich zu und mache Kritik und Opposition mundtot, erklärte er im ZDF-Sommerinterview.
Das können wir nicht hinnehmen. Das ist auch eine Frage der Selbstachtung unseres Landes, finde ich, hier deutliche Haltsignale zu senden.
Im Berliner Wedding ist für diesen Kurs noch viel Überzeugungsarbeit nötig.
In Deutschland, wenn man so genau schaut, was man jetzt in 50 Jahren mit Türken gemacht hat, ist auch nicht. Es gibt auch keine schöneren Sachen.
Die Journalisten machen auch gesetzliche Straftaten und deswegen werden sie auch verhaftet. Also ich finde das richtig.
Gabriels offener Brief ist der späte Versuch, einen Gesprächsfaden zu knüpfen, um der wachsenden Entfremdung zwischen Deutschen und Türken, aber auch zwischen Erdogan-Anhängern und Gegnern etwas entgegenzusetzen. Zumal sich viele sorgen, dass der türkische Präsident diese Spannung gezielt anheizen und als Druckmittel gegenüber Deutschland einsetzen könnte.
Der Streit über den Zugang zu den heiligen Städten in Jerusalem heizt den Nahostkonflikt wieder an. Palästinenserpräsident Abbas kündigte an, alle Kontakte mit Israel einzufrieren. Auslöser des Streits sind vor allem Metalldetektoren, die die israelischen Behörden nach einem Anschlag auf Polizisten am Tempelberg errichtet haben. Bei gewaltsamen Protesten gegen die Zugangsbeschränkungen wurden gestern 3 Palästinenser getötet. Im Westjordanland starben 3 Menschen bei der Messerattacke eines Palästinensers.
Das Mittagsgebet auch heute wieder auf der Straße vor der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Die Muslime boykottieren die Metalldetektoren am Eingang des Tempelbergs weiter. Die Sorge wächst, dass an diesen Sicherheitsmaßnahmen der schwelende Nahostkonflikt neu entflammt. Nach einer Krisensitzung in Ramallah verkündete Palästinenserpräsident Abbas gestern Abend, wir frieren den Kontakt zur Besatzerregierung auf allen Ebenen ein. Das gelte so lange, bis Israel die Detektoren wieder abbaue. Die Metalldetektoren ließ Israel nach einem Anschlag auf israelische Polizisten am Freitag vergangener Woche aufstellen. Seitdem wurden sie zur Projektionsfläche der Palästinenser für ihre allgemeine Wut gegen die israelische Besatzung. Und sie befürchten, dass Israel damit die Kontrolle über das religiös wie politisch hochsensible Tempelberg-Plateau übernehmen möchte, das Muslimen und Juden gleichermaßen heilig ist und unter islamischer Verwaltung steht. Ebenfalls in Zusammenhang mit der Tempelberg-Krise steht die jüngste Messerattacke. Ein 19-jähriger Palästinenser drang gestern in ein Wohnhaus in der Siedlung Halamish im Westjordanland ein, als die Familie zu Abend aß. Er stach den Großvater sowie dessen erwachsenen Sohn und die erwachsene Tochter. Zuvor hatte er auf Facebook angekündigt, dass er für die Al-Aqsa-Moschee zum Märtyrer werden wolle. Wie Abbas den Stopp der Beziehungen zu Israel konkret umsetzen will, ließ er offen. Bisher haben beide Seiten vor allem bei der Strom- und Wasserversorgung kooperiert und ihre Sicherheitsmaßnahmen koordiniert, was auch als ein Grund dafür galt, dass die Gewalt in den vergangenen Jahren nicht noch stärker eskalierte.
Sarah Huckabee Sanders wird neue Sprecherin von US-Präsident Trump. Die bisherige Stellvertreterin übernimmt von August an den Posten von Sean Spicer, der gestern seinen Rücktritt angekündigt hatte, offenbar aus Protest gegen den neuen Kommunikationsdirektor Scaramucci. US-Präsident Trump hat heute ein neues Kriegsschiff in Einsatz gestellt, den Flugzeugträger USS Gerald Ford.
Bilder, die Amerikas Anspruch unterstreichen sollen, Nummer eins zu sein in der Welt. Präsident Trump weiht die USS Gerald Ford ein, den modernsten der jetzt 11 Flugzeugträger in der amerikanischen Flotte. Amerikanischer Stahl und amerikanische Hände haben eine 100.000 Tonnen schwere Botschaft an die Welt geschaffen. Amerikas Macht ist einzigartig und wir werden jeden Tag größer, besser und stärker. Ein Schiff als Demonstration von Amerikas Stärke. Mit etwa 13 Milliarden Dollar teuerstes Kriegsschiff weltweit. An Bord haben mehr als 4.500 Besatzungsmitglieder Platz. Mit knapp 600 Milliarden Dollar im Jahr haben die USA den mit Abstand höchsten Verteidigungshaushalt der Welt. Präsident Trump will den um weitere 10% steigern. Ein im Kongress umstrittener Plan. Doch die Bilder werden überschattet von neuen Vorwürfen in der Russland-Affäre. Unter Druck Justizminister Jeff Sessions. Anders als von ihm behauptet, soll Sessions mit dem russischen Botschafter 2016 doch über wahlkampfrelevante Themen gesprochen haben. Das berichtet die Washington Post und beruft sich auf anonyme Behördenquellen. Die Informationen sollen aus vom US-Geheimdienst abgehörten Telefonaten stammen. Präsident Trump forderte am Morgen via Twitter, dieser illegale Geheimnisverrat muss aufhören. Sessions ließ über eine Justizsprecherin mitteilen, er bleibe bei seiner bisherigen Aussage. So sehr sich Präsident Trump auch bemüht, andere Themen zu setzen, die Vorwürfe zur Russland-Affäre überschatten seine Politik. In einem Zeitungsinterview in dieser Woche setzte er nicht nur Justizminister Sessions, sondern auch Sonderermittler Müller öffentlich unter Druck. Das erweckt bei politischen Beobachtern hier in Washington den Eindruck, dass er an einer Aufklärung der Vorwürfe wenig Interesse hat.
Im polnischen Parlament hat die umstrittene Justizreform der rechtskonservativen Regierung eine weitere Hürde genommen. Trotz Protesten im In- und Ausland billigte in der Nacht auch die zweite Kammer, der Senat, das Gesetz. Es ermächtigt den Justizminister, die obersten Richter zu ernennen und zu entlassen. Die Gegner sehen dadurch die Gewaltenteilung aufgehoben. Sie appellierten an Präsident Duda, das Gesetz nicht zu unterschreiben.
In Danzig stellt sich ein Prominenter vor die Demonstranten, Ex-Präsident Lech Wałęsa. Seine Generation habe Polen befreit und die Gewaltenteilung eingeführt. Die Jungen dürften nicht zulassen, diesen Sieg zunichte zu machen. Auch auf der Ostseehalbinsel Hel, wo Präsident Duda Urlaub macht, heißt es, dreimal Veto. Der Präsident solle alle drei Gesetze ablehnen. Zehntausende gingen auf die Straßen wie hier in Breslau. In der Nacht hatte die zweite Parlamentskammer endgültig entschieden, nach 15 Stunden emotionaler Debatte. Der Solidarność-Aktivist Rulewski trat aus Protest in Häftlingskleidung ans Pult. Doch auch im Senat hat die Regierungspartei eine Mehrheit. 55 von 100 Senatoren stimmten für die Justizreform, die es der Regierung ermöglicht, Richterstellen nach ihren Vorstellungen zu besetzen. Wenn die Emotionen abkühlen, werden die Polen einsehen, dass die Veränderungen gut sind, meint der Senatschef von der Regierungspartei. Nun fehlt noch die Unterschrift von Präsident Duda. Rund um seinen Palast war es heute eher ruhig, er hat drei Wochen Zeit. Sein Sprecher sagt, die Proteste seien dem Präsidenten nicht entgangen, das Gesetz habe Schwachstellen. Dass sich der nationalkonservative Staatschef aber frontal gegen die Regierung stellt, scheint unwahrscheinlich. In einem privaten Fernsehsender meldete sich EU-Ratspräsident Tusk, Polens Ex-Premier, zu Wort. Man müsse jede Möglichkeit nutzen, Polen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Die Justizreform ist keine innerpolnische Angelegenheit mehr.
Schon nächste Woche will sich die Europäische Kommission damit beschäftigen, doch es gibt keine Einigkeit. Ungarns konservativer Ministerpräsident Orbán hat sich zu Wort gemeldet, will sich solidarisch zeigen mit Polen. Er spricht von Inquisition. Und es fehlt noch die Unterschrift von Präsident Duda. Der könnte das Paket an das Parlament zurückverweisen oder dem Verfassungsgericht vorlegen. Doch das Verfassungstribunal ist schon längst auf Regierungslinie.
In Warschau ist an die Deportation polnischer Juden erinnert worden. Heute vor 75 Jahren hatten die Nationalsozialisten damit begonnen, Hunderttausende Bewohner des Warschauer Ghettos in Vernichtungslager zu bringen. Damals wurden täglich bis zu 12.000 Menschen abtransportiert, in erster Linie in das Konzentrationslager Treblinka.
In Syrien gilt eine neue Waffenruhe für die Region Ost-Ghuta nahe der Hauptstadt Damaskus. Die Kämpfe seien seit dem Mittag eingestellt, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana mit Verweis auf die Armee. Das Abkommen sei unter ägyptischer Vermittlung erzielt worden und sehe auch Routen für Hilfskonvois vor. Ost-Ghuta wird von den Rebellen kontrolliert. Im Irak ist eine vermisste 16-Jährige aus Sachsen als mutmaßliche Anhängerin der IS-Terrormiliz identifiziert worden. Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte, wird das Mädchen von der deutschen Botschaft betreut. Nun werde ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Unklar sei, ob die junge Frau zu den ausländischen IS-Kämpferinnen gehört, die in Mosul festgenommen wurden.
6 Jahre nach dem Terroranschlag des norwegischen Terroristen Breivik wurde in Oslo mit einer Gedenkfeier der Opfer gedacht. Der Rechtsextremist hatte 2011 eine Autobombe in der Hauptstadt gezündet und hatte dann auf der Insel Utøya eine Jugendgruppe angegriffen. Insgesamt starben 77 Menschen. Ministerpräsidentin Solberg sagte, man wolle heute um die Toten trauern, aber auch diejenigen ehren, die damals halfen, Leben zu retten.
In München ist heute der Opfer des Amoklaufs vor einem Jahr gedacht worden. Ministerpräsident Seehofer sagte bei der Einweihung des Denkmals vor dem Olympia-Einkaufszentrum, der 22. Juli 2016 habe sich tief in die Herzen gebrannt. Ein 18-Jähriger hatte 9 Menschen erschossen und sich anschließend selbst getötet.
Für euch, so heißt das Denkmal in Erinnerung an die 9 Todesopfer. Es steht dort, wo die überwiegend jungen Menschen erschossen wurden. Heute vor einem Jahr, um kurz vor 6 am Abend, werden der Polizei die ersten Schüsse von hier gemeldet. Das Handyvideo zeigt die Tat. Der 18-jährige David S. schießt um sich. Über Stunden ist die Stadt München im Ausnahmezustand, denn lange ist unklar, ob er Einzeltäter ist. Als eine Streife ihn stellt, tötet er sich selbst. Ermittler kommen später zu dem Schluss, er habe aus persönlicher Kränkung durch jahrelanges Mobbing gehandelt. Aber auch ein rechtsextremistisches Motiv ist immer wieder im Gespräch. Mehr als 1.000 Menschen nehmen heute Anteil.
Der Amoklauf vor einem Jahr hat ganz Bayern ins Mark getroffen. 9 Menschen sind getötet worden. Und viele müssen mit schweren Folgen dieser Gewalttat leben. Sie haben Wunden davongetragen, körperliche und seelische.
Sehr still ist es, als die Mutter des getöteten Can, er war damals erst 14, zu ihm spricht.
Lieber Can, es tut mir so leid, dass ich dich an diesem Tag nicht beschützen konnte und dass ich dich nicht vor all dem Leid bewahren konnte.
9 Todesopfer, 9 Porträts, verbunden in einem Ring, der sich um einen Lebensbaum legt. Seit heute der Gedenkort an den 22. Juli 2016.
Hunderttausende feiern heute in Berlin den Christopher Street Day. Die bunte Parade in den Straßen der Hauptstadt steht traditionell für den Kampf von Schwulen und Lesben gegen Diskriminierung und für gleiche Rechte. Als Meilenstein auf dem Weg dorthin wurde in diesem Jahr die Gleichstellung homosexueller Paare bei der Ehe herausgestellt. Bundespräsident Steinmeier hat das Gesetz gestern unterschrieben.
Bunt, laut und fröhlich wie immer. Aber in diesem Jahr hat der Berliner Christopher Street Day einen Grund mehr zum Feiern. Die Ehe für alle gilt hier als ein Schritt hin zu mehr Normalität im Umgang mit Andersliebenden. Doch neben all der Freude gäbe es immer noch genug Themen, auf die hingewiesen werden müsse. Deshalb demonstrieren Hunderttausende unter dem Motto »Mehr von uns, Stimme gegen rechts«.
Wir wollen mehr von uns in Entscheidungsgremien, mehr von uns in Talkshows, in Schulbüchern und vor allem mehr von uns auf der Straße, ob für unsere eigenen Rechte oder solidarisch für die Rechte anderer Minderheiten.
Auch Gewitterstürme über Berlin können die Feiernden nicht aufhalten bei ihrem Zug durch die Stadt. Parteien und Organisationen, auch große Unternehmen haben eigene Wagen bei der Parade, werben für Weltoffenheit und Toleranz. Trotz all der hier demonstrierten Alltäglichkeit des Andersseins bewegen viele Demonstranten auch ernste Themen.
Auch wenn wir in Deutschland ganz gute Gesetze haben und in Europa, die Erde ist ja noch groß, ne? Und alles, was wir uns hier mühsam erackert haben die letzten 30 Jahre, das haben andere Länder noch vor sich.
Homophobie existiert immer noch, ist nicht weg, bloß weil wir heiraten dürfen.
Ich glaube tatsächlich, es geht um Ängste
Und diese Ängste gilt es abzubauen. Und das heißt Aufklärung.
Die gibt es auch bei der großen Party am Brandenburger Tor. Politische Redebeiträge neben viel Musik und Show. Zum Beispiel von Maite Kelly und Conchita. Es soll bis in die Nacht gefeiert werden.
Auf der vorletzten Etappe der Tour de France hat ein Einzelzeitfahren in Marseille die Entscheidung gebracht. Dem Briten Christopher Froome ist der 4. Toursieg praktisch nicht mehr zu nehmen.
Mittelmeer, Marseille. Die Tourentscheidung fällt im dafür eigens asphaltierten Fußballstadion von Olympique Marseille. Für Tony Martin waren diese 22 Zeitfahrkilometer aber teils dann doch zu steil. Der Weltmeister fährt als bester Deutscher auf den 4. Rang. Nikias Arndt wird 7. Als Tagesbester biegt Maciej Bodnar ins Startvelodrom ein. Der Pole im Sattel für das deutsche Team Bora Hansgrohe gewinnt vor Michael Kwiatkowski. Dritter wird Christopher Froome. Der Brite baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 56 Sekunden aus und darf anschließend die Glückwünsche zu seinem 4. Tour de France Gesamtsieg entgegennehmen.
Die Lottozahlen. 5, 27, 37, 41, 45, 47, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. Juli.
Mit heftigen Gewittern wird die schwülwarme durch kühlere Luft verdrängt. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Schauer und Gewitter gibt's heute Nacht verbreitet, stellenweise auch unwetterartig. Im Westen später meist trocken. Morgen in der Osthälfte anfangs noch häufiger kräftige Schauer und Gewitter, sonst mal Sonne, mal Wolken mit nur einzelnen Schauern, im Nordwesten auch mit Blitz und Donner. Heute Nacht 19 Grad an der Spree, in der Eifel angenehme 11 Grad. Dort morgen bis 18, in der Lausitz sommerliche 27 Grad. Am Montag zeitweise kräftiger Regen oder Schauer, mitunter Gewitter, im Nordosten etwas freundlicher. Dienstag und Mittwoch viele Wolken, vor allem in der Südosthälfte muss mit teilweise unwetterartigen Regenfällen gerechnet werden.
Ingo Zamperoni meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Waffen statt Diplomatie, Amerikas Aufrüstung unter Trump und die Opfer des Bürgerkriegs, Reportage aus der Zentralafrikanischen Republik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.